Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Downset Talk Bonusfolge. Mein Name ist Adrian Franke. Ich schaue auf den Draft zurück. Wir haben mit der AFC angefangen. Ich wollte unbedingt nochmal so ein bisschen auf jedes Team eingehen. Vor allem, also zum einen habe ich natürlich generell kein Draft-Recap gemacht, das wisst ihr ja. Habe ich ja in der ersten Bonusfolge auch schon erklärt. Und ich wollte aber auch generell einfach so ein bisschen nochmal auf jedes Team schauen. So ein bisschen, ja, so einen kleinen Bogen dran machen an dieser Offseason, was den Drafts auch angeht. Und bin jedes Team einzeln durchgegangen, habe so meinen Top-Pick, meinen Flop-Pick und natürlich auch so hier und da ein bisschen was zur generellen Strategie, zur generellen Herangehensweise gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir werden, oder ich werde das jetzt auch noch mit allen NFC-Teams machen. Dann ist der Draft erstmal ein bisschen abgeschlossen. Wir werden natürlich trotzdem noch ein paar weitere Bonusfolgen geben. Ich habe ein paar Sachen noch geplant, die ich die nächsten Wochen machen möchte, aber eben für euch exklusiv als Supporter diese Draft-Recaps von mir nochmal, damit ihr zu jedem Team so ein bisschen was, so ein bisschen meine Gedanken noch mit an die Hand bekommt. Ich habe es auch hier wieder, wie bei der AFC auch, alphabetisch sortiert. Wir fangen also an mit den Arizona Cardinals. Topic: Wenn wir rein nach Board Value gehen, dann wäre es Cameron Thomas für mich, der Defensive Lineman von San Diego State, der verletzungsbedingt auch im Pre-Draft-Prozess so ein bisschen Pech hatte, an 87 echt ein Steal werden könnte. Man könnte auch mit den beiden Guards an sich gehen, Lizette Smith und Marcus Hayes, den sie spät beide an Tag 3 bekommen haben, von denen es mich nicht wundern würde, wenn einer von den beiden am Ende starten würde. Insgesamt ein sehr solider Draft in meinen Augen. Ich habe mich aber für Trey McBride entschieden. Und Teams sprechen ja oft davon, das zu machen. Ich finde, das war wirklich mal ein Fall davon, wir nehmen den besten Spieler auf unserem Board, als McBride bis an 55 gefallen ist. Das war auch so das, was man so danach aus Arizona gehört hat. Klar, sie haben gerade mit Zach Ertz verlängert. Aber zum einen draftet man ja nicht jetzt nur für ein Jahr, vor allem auf Tight End nicht. Tight Ends brauchen ja häufiger mal ein bisschen. Und zum anderen sehe ich auch wirklich die Möglichkeit, die Offense flexibler aufzuziehen, mehr aus 12 Personnel zu machen, nicht mehr so statisch zu sein. Das haben sie letztes Jahr teilweise schon gemacht. Mit McBride haben sie da echt nochmal einen Spieler, der das, glaube ich, so ein bisschen ermöglichen kann, weil er kann ein bisschen blocken. Er ist ein dynamischer Receiver, war der absolute Mittelpunkt im Passspiel im College von seiner Offense. Also auch da hatte er eine ausgeprägte Rolle. Und ich glaube, er und Zach Ertz werden Kyler Murray zwei richtig gute Targets in der Mitte des Feldes geben. Und das hat letztes Jahr, bevor Zach Ertz kam, hat das teilweise gefehlt. Ich bin sehr gespannt, wie das dann aussieht, wenn DeAndre Hopkins wieder zurück ist. Wird ja erstmal gesperrt sein. Aber gerade früh in der Saison kann ich mir gut vorstellen, dass wir viel 12 Personnel, viel zwei Tight Ends, eben die beiden, McBride und Ertz, zusammen auf dem Feld bekommen. Und ich glaube, das wird der Offense insgesamt gut tun. Flop-Pick für mich. Für mich ist es Myjai Sanders. Wir haben ihn kurz angesprochen gehabt in der Edge-Rusher-Folge. Das war Pick 100, also Ende Runde 3. Ich verstehe es, dass man da nochmal auf die Upside von einem Pass-Rusher zockt. Aber sie hatten keinen Pick in Runde 4 oder 5. Und an dem Spot, an Position 100 waren halt noch Spieler wie ein Max Mitchell, ein Perrion Winfrey, ein Calvin Austin, Neil Farrell auch noch auf dem Board. Da wäre ich einfach vom Spieler her, glaube ich, in eine andere Richtung gegangen. Ich war bei Sanders generell nicht so hoch. Wenn die Upside bei ihm wirklich sich durchsetzt, dann kann es sich als ein guter Pick entpuppen. Für den Moment bin ich bei ihm skeptisch, dass er wirklich ein produktiver NFL-Edge-Rusher werden kann. Die Atlanta Falcons. Atlanta, insgesamt echt ein guter Draft. Und da ja, gab es mehrere Optionen für den Top-Pick. Ich hätte hier Arnold Ebikadi auch nennen können, den ich auch sehr mochte. Aber rein von der Gesamtherangehensweise her, vom Value her, ja, muss ich schon mit Desmond Ridder gehen als mein Top-Pick. Ein Quarterback wie Ridder an 74 ist einfach ein riesiger Value in meinen Augen. Ich habe das auf Twitter jetzt auch nach dem Draft einige Male geschrieben. Ich habe das auch, glaube ich, gesagt gehabt. Für mich ist Ridder eher pro-ready als Kenny Pickett. Und ich mag auch die Prognose, was mögliche Weiterentwicklung, Verbesserungen angeht, bei Ridder mehr. Also für mich war er auch das bessere Prospect. Ich sehe so ein bisschen was von Tannehill in ihm, ein bisschen was von Mariota in ihm und ist dementsprechend keine große Überraschung, dass Arthur Smith ihn mag. Er wurde jetzt zwar spät gedraftet, klar, Aber es würde mich nicht wundern, wenn Ridder, ich sag mal, vor Woche 10 ungefähr, der Starting Quarterback der Falcons werden würde. Weil ich glaube, er kann früh starten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Coaching-Staff ihn sehr mag. Flop pickt bei den Falcons, ich hatte das bei der AFC auch bei einigen Teams, da gibt's nicht viel für mich. Und deswegen habe ich auch keinen dann auf Teufel komm raus irgendwie aufgeschrieben. Tyler Algier wäre so am ehesten wahrscheinlich meine Wahl. Ich bin skeptischer bei ihm. Ich bin auf jeden Fall skeptischer als der Konsens bei ihm. Aber in Runde 5, na, warum nicht? Also da, das ist jetzt nichts, was den Draft irgendwie in die eine oder andere Richtung definieren wird. Die Carolina Panthers. Minimale Ressourcen natürlich, wissen wir alle, haben wir lang und breit drüber gesprochen vor dem Draft. Was es dann so ein bisschen ja, schwer vorstellbar ehrlicherweise gemacht hat, dass sie aus diesem Draft mit mehr als einem Impact-Spieler rausgehen. Und selbst da war ja natürlich die Frage, was machen sie denn mit dem Nummer 6-Picks? Reachen sie vielleicht für einen Quarterback? Was ist ihre Strategie? Aber dann sind halt zwei Sachen passiert, die ihnen sehr in die Karten gespielt haben. Zum einen, dass alle Tackles noch da waren, als sie gepickt haben an Position 6, waren ja alle Tackles noch da. Ich hätte mit der Auswahl nicht Ike Mekwonu genommen, sondern Cross oder Neal, aber ne, sie konnten ihren Nummer 1-Tackle nehmen. Und dann der andere Punkt eben waren die Quarterbacks, die so gnadenlos gefallen sind, was ja irgendwo so mit die Story von diesem ganzen Draft war, dass sie dann im Endeffekt, abgesehen von Pickett, eigentlich alles Value-Picks wurden. Und das gilt natürlich auch für einen Matt Corral, den sie dann am Ende ganz spät noch per Uptrade in Runde 3 bekommen haben. Matt Corral hat absolut Tools. Also der hat Tools, mit wo man sagt, das kann man entwickeln, da kann man was draus machen. Ich mag den Pick gerade angesichts der Umstände sehr für die Panthers. Und jetzt haben sie zumindest eine junge Option, wenn, und das ist in dem Fall ein rein zeitliches, wenn sie halt Sam Darnold wieder ersetzen müssen. Weil selbst, also ich finde es schon absurd, dass Darnold als Starter in die Saison wahrscheinlich gehen wird, nach dem, was wir gesehen haben. Okay, dann ist es vielleicht so. Ich kann mir immer noch auch vorstellen, dass sie einen Baker Mayfield holen im Endeffekt. Jetzt haben sie zumindest mal eine junge Option dahinter, die man entwickeln kann. Und dass sie aus diesem Draft mit einem Tackle, mit ihrem Top-Tackle und einem Quarterback, den viele irgendwie so frühe Mitte Runde 2 vorher vielleicht einsortiert hatten, mit den beiden da rausgehen, ist natürlich ein absoluter Gewinn. Also überhaupt keine Frage. Flop-Pick dann, muss ich auch sagen, hatte ich in der AFC ja auch einige Male, wenn man so wenig hohe Ressourcen halt hat, dann ist es schwer, da einen rauszustellen. Panthers sind an Tag 3 sehr auf athletische Projekte gegangen. Das war relativ klar sichtbar, was sie da machen. Und das kann eine sehr valide Strategie sein an Tag 3. Deswegen würde ich das auch jetzt nicht kritisieren. Wenn Corral halbwegs einschlägt, dann ist es so oder so ein guter Draft. Das ist ja völlig klar. Die Chicago Bears. Top-Pick, Kyler Gordon für mich. Mag ihn sehr, fand auch, dass Chicago ihn an einem guten Spot bekommen hat. Da so in der ersten Hälfte der zweiten Runde. Das sollte ein guter Scheme-Fit sein. Und in puncto Upside, finde ich, ist er sogar höher einzusortieren als Trent McDuffie, der andere Washington-Corner. Also da mag ich den Pick sehr, mag ich auch den Fit sehr. Flop für die Bears, für mich war so ein bisschen die generelle Herangehensweise. Also ich gehe davon aus, dass sie früh eben im Draft dann immer den Top-Spieler auf ihrem Board genommen haben. Okay, fair, faire Strategie. Aber später sind sie ja dann mehrfach zurückgegangen, haben dann einen Haufen Picks in den 200ern gesammelt, wo ich dann dachte, die Strategie hätte ich mir teilweise an Tag 2 auch eher gewünscht, wenn das Board halt so fällt. Weil Jaquan Brisker zum Beispiel, der andere Zweitrunden-Pick neben Kyler Gordon, der ist ein guter Allrounder auf Safety und der passt auch in die Defense. Aber die Priorisierung passt da für mich einfach nicht, weil Chicago in dieser Offseason in meinen Augen, was den Kader angeht, viel zu wenig gemacht hat, um Justin Fields zu unterstützen. Und dann einen Willis Jones in Runde 3, ja, der wird ein Roleplayer sein, ist aber auch eines der ältesten Prospects in diesem Draft mit einem super späten Breakout. An 39 zum Beispiel, als sie Kyler Gordon genommen haben, war Pickens noch da. An 48, als sie Brisker genommen haben, war Sky Moore noch da. An 71, als sie Willis Jones genommen haben, wären auch Calvin Austin oder Bernard Reimann oder Abraham Lucas für die O-Line noch da gewesen. Also es gab andere Optionen. Und selbst wenn man halt sagt, okay, sie wollten vielleicht nicht reachen, sie haben ja später gezeigt, wie bereit sie sind, mehrfach auch runterzugehen oder runterzugehen generell, dann wäre das vielleicht eher meine Strategie gewesen, so ein paar Picks in Runde 4, 5 sammeln und dann eben runtergehen und sich dann auf Receiver Offense generell fokussieren. Jetzt werden sie halt mit einer Line mit mehreren Fragezeichen, einem der schlechtesten Receiving Cores in der NFL, in die kommende Saison gehen. Und der Ansatz ist, denke ich, klar. Also Chicago priorisiert jetzt erstmal unter dem neuen Regime den Rebuild des Kaders über die Entwicklung des Quarterbacks, weil sonst hätte die Offseason anders ausgesehen. Und da hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass man generell mehr noch gezielt im Draft in die Entwicklung von Justin Fields investiert. Und das haben sie eben nicht gemacht. Die Dallas Cowboys. Dallas Cowboys Top-Pick für mich ist Jalen Tolbert, der Wide Receiver aus South Alabama, den sie in Runde 3 bekommen haben. Ich war bei ihm ein bisschen niedriger als der Konsens. Manche hatten den relativ hoch. Aber das ist eine super Range für ihn. Also da, wo sie ihn bekommen haben, finde ich das dann voll okay. Ein echter Deep Threat, der wird noch mehr Räume für einen Spieler wie CeeDee Lamb auch kreieren. Deswegen, das war mein Lieblingspick. Flop-Pick. Cowboys hatten 2 Picks in der Top 80. Tyler Smith in Runde 1 und Sam Williams, der Pass-Rusher, in Runde 2. Ich finde nicht unbedingt, dass es schlechte Spieler sind, aber beides sind Projekte. Und das ist mit Blick darauf, wo der Kader eigentlich stehen sollte und mit Blick halt auch darauf, wie viel Qualität sie in der Free Agency verloren haben, glaube ich, ist es nicht die Strategie, die ich für diesen Draft aus Cowboys-Sicht gewählt hätte. Detroit Lions, ja. Top-Pick ist natürlich Runde 1, ne? Haben wir auch drüber gesprochen, das hätte nicht viel besser laufen können. Hutchinson an 2 noch da, weiß jetzt nicht, wie viel Credit man ihnen da geben kann, aber das passt natürlich für sie super. Mein Topic im Endeffekt ist Jameson Williams. Ja, es war ein Upgrade, aber der war längst nicht so teuer wie vergleichbare Upgrades in den vergangenen Jahren. Natürlich, man zahlt immer drauf, wenn man hochtradet, das ist völlig klar. Aber ich finde, der Preis, den sie insgesamt bezahlen für einen Spieler wie Jameson Williams, finde ich voll in Ordnung. Und das ist halt ein echter Impact-Spieler und ich glaube, das wird einer sein, der diese Offense öffnen kann. Ja, er kommt von der Verletzung zurück. Nach allem, was man hört, könnte er aber trotzdem sehr früh auch dieses Jahr spielen. Und ich glaube, der wird diese Offense ein Stück weit öffnen. Und wird, also mich würde es nicht wundern, wenn Williams am Ende der wertvollste Receiver aus diesem Draft sein wird. Und das vielleicht eher früher als spät. Flop-Picks, Detroit für mich auch eines der Teams, bei dem ich jetzt keinen so richtigen Flop habe, weil die ersten 4 Picks in meinen Augen alle richtig, richtig gut waren. Also Hutchinson und Jameson Williams eben, Josh Pascal, super Bullrusher, passt auch gut rein. Kirby Joseph, einer der besseren Single-High-Safeties in diesem Draft. Das waren die ersten 4 und ich finde, die haben sie im Prinzip alle richtig, richtig gut getroffen. Und der nächste Pick war dann erst in den 170ern und da habe ich in der AFC-Folge ja auch schon gesagt. Also eigentlich alles nach 120, 130 finde ich, ja, ist dann schon schwierig, noch von echten Tops und Flops zu sprechen, es sei denn, man hat vielleicht irgendwie den Mega-Stil dann, so wie ich ihn sehe. Die Packers. Der Doppelschlag an 140 und 179, das habe ich mir als Top-Pick oder Top-Szene quasi für Green Bay rausgeschrieben. Zach Tom, einer der athletischsten Linemen im Draft, ein super Fit, könnte Tackle, könnte Guard spielen in Green Bay. Und Kingsley Enagbare, also ich war ja bei ihm echt auch schon skeptischer, aber der ist einfach viel zu tief gefallen. Das war für mich einer der potenziellen Steals an Tag 3. Und der wird als Pass-Rusher mindestens eine Rotationsrolle bekommen und einen Impact haben. Und das ist für einen 6-Runden-Pick ja schon mehr als ordentlich. Ich habe es gerade eben bei Detroit gesagt, so nach 130 eigentlich, ja, da muss man schon aufpassen. Für mich hat Green Bay halt wirklich in der Range nochmal abgeräumt. Und das kann sich dann halt echt auszahlen. Flop-Pick, wir haben vorher viel über ihn gesprochen vor dem Draft. Auch weil wir unterschiedlich ihn gesehen haben. Christoph war ein gutes Stück höher als ich. Christian Watson, da ist es am Ende relativ klar für mich. 2 Zweitrunden-Picks getradet, um für ihn hochzukommen. Und ja, ich glaube, Play-Strength wird ein Problem mit ihm sein. Der war mir für das, was er kann, deutlich zu teuer. Und wenn man will, man kann das ja auch mit Runde 1 ein Stück weit kombinieren. Weil ich war auch definitiv kein Fan von dem Quay Walker-Pick. In meinen Augen sind da die Prioritäten einfach falsch rum. Wenn du schon bereit bist, für den Receiver hochzugehen, dann würde ich das in Runde 1 machen. Würde ich versuchen, für einen Jameson Williams hochzugehen, wenn der ja in ihrer Reichweite gewesen wäre zum Uptrade. Statt halt an Pick 22 zu sagen, ja, da bleiben wir beim Board und nehmen einen Off-Ball-Linebacker. Und dann später für den Receiver aus dem Tier danach, für den gehen wir dann hoch. Das hat für mich auch von der Strategie her nicht gepasst. Watson, ich bin gespannt, ob der nicht einfach eine andere Version von Marcus Valdes-Scantling wird. Speed, ja, aber halt eher Straight-Line-Speed und Drop-Probleme gehabt. Und ich finde bei ihm halt wirklich auffällig die Physis und die Play-Strength. Ich glaube, damit wird er Probleme kriegen. Die Rams, das können wir ganz kurz machen. Da kann man nicht viel nennen, sind wir ehrlich. Sowohl positiv wie negativ. Ich glaube, Logan Bruss könnte ein Swing-Tackle für die werden. Ich mag Kyren Williams nach wie vor und ich glaube, der wird einen Impact haben im Passspiel bei denen, auch wenn er natürlich athletisch nicht gut getestet hat. Und dann sind wir auch schon relativ schnell in Runde 6 und Runde 7 mit diesem Rams-Draft. Also so, letztlich bin ich gespannt, wer aus diesen Tag 3 Picks dann sich als überraschender Roleplayer, wenn nicht sogar Starter, entpuppt, wenn sich die Serie da fortsetzt bei den Rams. Aber das ist ein Draft, wo man, finde ich, nicht wahnsinnig viel bewerten kann. Brass und Williams würde ich so auf die potenziell positive Seite setzen. Die Minnesota Vikings, Top-Pick. Ich finde, so richtig krassen Value hatte Minnesota bei mir zumindest jetzt nirgends. Das war generell so ein bisschen ein merkwürdiger Draft. War ja ein neues Regime auch. Ich hatte teilweise fast den Eindruck, dass sie unbedingt runtertraden wollten und das mehrfach. Vom Spot her würde ich sagen, gefällt mir Andrew Booth am besten. Der hatte ein paar Injury-Concerns, ist deswegen auch gefallen. Auf Tape für mich ein Day-One-Corner. Aber es bleibt so ein bisschen ein Beigeschmack bei dem Draft. Das ist eines der wenigen Beispiele, wo mir die Klasse wahrscheinlich, relativ sicher sogar, besser gefallen hätte, wenn sie selbst Jameson Williams genommen hätten, statt dem Downtrade. Ich glaube, das kann halt so ein definierender Spieler für eine Klasse werden. Und wenn ich das als Gegen-Value quasi setze, weiß ich nicht, ob die Vikings da den Gegenwert bekommen haben, wo ich damit zufrieden bin, wenn ich jetzt die Spieler mit einbewerte, die dann gepickt wurden. Asamoah finde ich gut, über den hatte ich in der Linebacker-Folge ja auch gesprochen. Passt, glaube ich, auch gut in das rein, was sie defensiv machen wollen. Ja, bei den Vikings, man muss echt nur ein bisschen mal abwarten, wie das neue Regime die nächsten Offseasons angeht, weil das war dieses Jahr schon. Man hatte so den Eindruck, das muss ich noch finden und das knirscht noch so ein bisschen teilweise. Flop, ja, so schwer der Vikings-Draft teilweise zu greifen ist, der Flop-Pick, das ist in dem Fall nicht schwer. Das ist Ed Ingram für mich, der Guard, den sie in der zweiten Runde gedraftet haben. Nicht nur sportlich sehr früh, gegen den standen auch zwei Vorwürfe wegen sexueller Gewalt im Raum. Das ist einfach kein Spieler, den ich in Runde 2 nehmen würde, in keiner Hinsicht. Und ja, deswegen, also, habe ich nicht verstanden. Habe ich in keiner Hinsicht, Positional Value, der Spieler, die Vorgeschichte, habe ich in keiner Hinsicht verstanden, den Pick. New Orleans, ja, New Orleans, wir haben über sie, auch über die Saints viel gesprochen. Rein vom Spieler her kann es natürlich nur einer sein, der Topic, und das ist Chris Olave, ganz klar. Ihr wisst es, ich war sehr hoch bei ihm, Christoph ja auch. Aber das fällt halt schwer, das zu sagen, wenn man bedenkt, dass sie mit dem Trade, mit dem Uptrade, dass sie mehr oder weniger eine ganze Draftklasse vom Value her in Chris Olave investiert haben. Und das ist halt absurd. Und das kann er ja gar nicht. Also selbst wenn er der beste Receiver in diesem Draft wird, wird er das nicht, in dem Sinne nicht rechtfertigen können. Was irgendwo das Kadermanagement unterstreicht, dass die Saints einfach an den Tag legen. Wir haben jetzt drei konkrete Baustellen. Also investieren wir alles in den Receiver, den wir brauchen, holen dann noch einen First-Rounder für den Tackle und dann kaufen wir nach dem Draft noch Tyrann Mathieu ein. Und das ist halt einfach sehr, sehr, sehr riskant, weil natürlich werden die Saints nächstes Jahr auch wieder Needs haben und dann haben sie eben viel weniger Ressourcen, um diese Needs zu adressieren. Und vielleicht irren sie sich auch mit einer Evaluation. Natürlich kann das passieren, ne? dass Olave ein Flop ist oder dass Penning ein Flop ist. Es ist sehr, sehr aggressiv, sie setzen sehr, sehr alles auf eine Karte und das ist einfach selten der richtige Ansatz im Draft. Ich bin gerade bei Penning auch skeptisch, wie schnell der ein Quality-Starter werden kann. Vom Spieler her, natürlich ist Olave der, den ich hier nennen würde. Flop-Pick, die generelle Draft-Strategie, würde ich natürlich hier herausstellen, diese generelle aggressive, ultra-aggressive Herangehensweise. Vom Spieler her, Alante Taylor wahrscheinlich, Mitte Runde 2. Das war sehr, sehr früh. Vor allem mit der Qualität, die da teilweise noch, insbesondere auf Receiver, noch auf dem Board war. Die Giants, ja, die Giants sind so ein Team, nach der ersten Runde, als wir unsere Recap gemacht hatten, hatte ich sie ganz, ganz weit oben. Also da war ich wirklich, wirklich begeistert, wie die erste Runde für sie gefallen ist, was sie damit gemacht haben. Mein Top-Pick ist auch ihr erster Pick, Kayvon Thibodeau. Das war mein Nummer-1-Spieler in dieser Klasse. Die Giants bekommen ihn an 5. Ich halte ihn für einen super Scheme-Fit in dieser Defense, die aggressiv sein wird, in der er 1 gegen 1 seine Qualitäten ausspielen kann. Aber so gut ich dann den ersten Tag eben auch fand, mit Thibodeau und mit Evan Neal, so überschaubar fand ich es danach. Das waren zu viele Spieler, wo ich gesagt habe, boah, das ist aber früh. Angefangen mit Wondell Robinson an 43. Das ist ein spannender Spieler. Aber in meinen Augen waren da so viel bessere Receiver noch auf dem Board. Und es fühlt sich so ein bisschen nach einem Reach für den Roleplayer an. Vielleicht der Best Case. Der Best Case ist so ein bisschen eine Art Deebo Samuel-Rolle. Da könnte ich bei ihm den größten Value sehen. Ja, aber generell fand ich Giants Runde 1 super. Danach hatte ich den Eindruck, dass sie zu sehr auf sehr spezifische oder sehr spezifische Spielertypen gegangen sind und dann halt eben überhaupt kein Value in meinen Augen mitgenommen haben. Philadelphia Eagles, ja gut, wenn wir den AJ Brown Trade mit einbeziehen, dann war das natürlich das Highlight dieser Draft-Tage für die Eagles. Was Value im Draft angeht, kann es, glaube ich, nur eine Kobe Dean sein. Da gibt es diese Injury-Fragezeichen, warum hat er sich nicht operieren lassen an der Schulter, was ist da los? Deswegen ist er gefallen, aber wenn der fit ist, dann ist das ein echter Value in Runde 3. Der war mein Linebacker 1 und in der Eagles Defense, die ich ein gutes Stück weit flexibler und aggressiver erwarte, als das, was wir letztes Jahr gesehen haben, kann der eine elementare Rolle einnehmen. Und ich sehe den auch als Day One Starter. Also da, man kann es natürlich erklären, warum er gefallen ist, aber ich glaube, da haben sie echt Value mitgenommen. Flop-Pick oder Flop generell, für mich hier kein einzelner Pick, der jetzt übermäßig negativ raussticht. Vielleicht am ehesten der Uptrade für Jordan Davis. Da war ich jetzt nicht der Mega-Fan davon, aber der war jetzt auch nicht übermäßig teuer. Also Eagles ein guter Draft, gute Draft-Tage gehabt, ganz klar. Die 49ers. Niners sind eines der Teams, bei dem es relativ simpel ist, ehrlicherweise. Der beste Pick in meinen Augen war ihr erster Pick. Der schlechteste Pick war der zweite Pick. Der erste Pick war Jake Jackson an 61, einer meiner absoluten Lieblingspicks an Tag 2. Ja, der ist noch ein bisschen roh, ja, der ist noch ein bisschen inkonstant, aber der hat so viel Pass-Rusher-Upside. Und wenn die Niners eines können, dann ist es Defensive Linemen entwickeln. Das haben sie die letzten Jahre immer wieder gezeigt. Und ich hatte Jake Jackson relativ hoch, auch im Vergleich zum Konsens. Wir haben in der Edge-Folge über ihn gesprochen. Ich glaube, der kann echt einen Impact haben, auch schon relativ früh gegenüber von Bosa. Ich glaube, da kann der wirklich mit seiner, mit diesen Bender-Pass-Rusher-Qualitäten, kann der echt auch als Rookie vielleicht so auf 7, 8, 6 oder sowas gehen. Und Flop-Pick eben, ich habe es schon gesagt, ich verstehe es mit Shannon einfach nicht. Wir hatten genau diese Debatte, hatten wir eigentlich letztes Jahr auch schon, als sie zwei Running Backs gedraftet haben. Und ich hatte damals schon gesagt, warum nicht einfach nur Elijah Mitchell? Warum musst du einen Trey Sermon picken und dann ein paar Runden später noch Elijah Mitchell? Jetzt haben sie schon diese so wenig Ressourcen gehabt dieses Jahr. Trotzdem kommt wieder ein Running Back an Tag 2. Und Tyrion Davis Price ist ja nicht mal jetzt irgendwie ein spektakulärer Runner oder sowas. So ein physischer Back, ja. Aber das werde ich bei Shannon wahrscheinlich nie verstehen. Und für mich wertet es den Draft, gerade wenn man eben bedenkt, wie wenige Ressourcen sie hatten, wertet das den Draft auf jeden Fall ab. Die Seahawks, ja, Seattle, so ein untypischer Draft für die Seahawks. Nicht nur, weil sie so viele Picks und so hohe Picks hatten, sondern auch, was sie damit gemacht haben. Und deswegen mag ich den Draft eben auch. Charles Cross wäre meine erste Antwort hier, was Top-Pick angeht. Ich hätte niemals gedacht, dass Seattle den besten Passblocker im Draft nimmt unter den Tackles, selbst wenn er zu ihnen fällt. Sie haben ja nicht nur ihn aber genommen, sondern auch den Double-Down eigentlich gemacht mit Abraham Lucas dann auch. Also zum einen könnte das echt ihr Starting-Tackle-Duo sein. Und zum anderen hätte ich, wenn man mich vorher gefragt hätte, ich hätte die beiden niemals zu den Seahawks sortiert, weil ich halt gedacht hätte, die gehen auf einen Trevor Penning oder Tyler Smith, die Run-Blocking-Guys. Da haben sie mich echt überrascht. Boye Mafe fand ich einen super Value in Runde 2. Das wisst ihr, wenn ihr die Edge-Folge gehört habt, dass ich den sehr, sehr hoch auch hatte. Tariq Woolen, das ist dann so vielleicht der typische Seahawk-Pick, so ein bisschen, was die Physis angeht. Er ist ein Projekt, aber ich hatte gedacht, dass der rein für die athletischen und physischen Traits noch mal eine ganze Ecke früher geht als Runde 5. Also da auch auf jeden Fall Value. Und Bo Melton, das war Pre-Draft einer meiner Lieblingsspieler für Tag 3. Den finde ich logischerweise dann in Runde 7 auch echt gut. Flop-Pick, ja, ist wahrscheinlich keine Überraschung. Ich will gar nicht so krass auf den Running Back Picks irgendwie rumhacken. Kenneth Walker ist der beste Runner im Draft. Aber Pick 41 für einen Running Back, wenn zum einen du hast einen Running Back und dein Team hat mehr als genug Baustellen und wird Zeit brauchen, das passt einfach nicht zusammen. Also da relativ klar für mich, abgesehen von dieser Entscheidung, hat mir der Draft der Seahawks echt gut gefallen. Und ich glaube, da da könnte auf beiden Seiten des Balls so ein bisschen eine Basis, ein Grundstein gelegt worden sein für die nächsten Jahre. Tampa Bay Buccaneers, Top-Pick. Ich habe es eben gesagt, ich will nicht so sehr auf den Running Backs immer rumhacken. Deswegen nehme ich hier als meinen Lieblingspick Rashad White. Wir hatten ihn in der Running Back-Folge angesprochen. Ein super Athlet, extrem dynamisch. Der hat die Anlagen, um so eine Receiver-Running-Back-Hybrid-Rolle zu übernehmen. Und er gibt den Bucks ein Element, das sie so noch nicht hatten. Und das finde ich dann mit Pick 91 auch mit Positional Value im Hinterkopf absolut in Ordnung. Also Rashad White, glaube ich, wird eine Rolle finden als Rookie in der Offense und wird einen Impact haben. Flop-Pick, sie sind ja aus der ersten Runde rausgegangen. Das fand ich auch gut an dem Spot. Da haben sie ein bisschen Draft-Munition noch mitgenommen. An 33 haben sie dann Logan Hall genommen und das war mir einfach ein gutes Stück zu hoch. Ich glaube schon, dass der schematisch gut passt in diese Front, aber ich sehe ihn letztlich als Roleplayer. Und das war mir an 33 zu hoch für ihn. Ich weiß, dass andere den höher haben. Ich war bei Logan Hall ein gutes Stück weit skeptischer. Und zum Abschluss die Washington Commanders. Washington, ja, Top-Pick. Wir hatten es am Anfang jetzt dieser Folge mit Carolina, mit Atlanta. Man muss hier in meinen Augen Sam Howell nennen. Ich verstehe es, wenn man bei dieser Quarterback-Klasse eher skeptisch ist. Aber ein Prospect wie Howell in der fünften Runde zu bekommen, das ist einfach riesiger Value. Der hat Talent, der kann eventuell mal ein Starter werden. Und ganz ehrlich, jetzt ohne Carson Wentz Hate und so weiter. Aber es würde mich nicht wundern, wenn Carson Wentz irgendwann in der zweiten Saisonhälfte einbricht, seinen Startplatz verliert und Howell eine Chance bekommt. Und ich finde, Howell ist tatsächlich gar nicht mal so ein krass unterschiedlicher Spielertyp wie Carson Wentz. Auch wenn er physisch ein bisschen anders gebaut ist, aber die Art und Weise, wie er spielt, glaube ich, ist gar nicht so mega anders. Und ich kann mir vorstellen, dass der, wenn nicht dieses Jahr, dann vielleicht nächstes Jahr eine Chance sogar bekommt in Washington, um auch ein bisschen zu spielen. Und die Chance auf einen Starting Quarterback in Runde 5, das werde ich hier immer irgendwie positiv hervorheben. Flop-Pick, Howell fand ich war halt echt der Outlier, weil die Klasse hat nicht viel Value mitgebracht. Dotson war schon ein bisschen in Reach, da wo sie ihn genommen hatten, da hatte man schon so ein bisschen den Eindruck, sie wollen jetzt unbedingt noch einen Receiver nehmen und das war dann sehr hoch, weil der Receiver-Run einfach schon da war. Tag 2 fand ich dann nochmal extremer für Darian Mathis und Brian Robinson, hätte ich beide längst nicht so hoch genommen. Da wäre auch in puncto Positional Value, finde ich, deutlich mehr möglich gewesen. Und selbst eben innerhalb der Positionsgruppen. Also selbst wenn man sagt, okay, wir wollen Defensive Line, Running Back gehen, waren da jeweils in meinen Augen noch deutlich bessere Spieler auf dem Board. Deswegen Howell so der Value-Pick. Der Rest von dem Washington Draft, fand ich, war eher so ein bisschen, will ich sagen, enttäuschend. Aber ich hatte bei keinem anderen Pick den Eindruck, dass sie da jetzt übermäßig viel Value mitgenommen haben. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Jetzt habt ihr meine Draft-Aufarbeitung auch noch bekommen. AFC, NFC. Wir werden natürlich auch noch dann im Detail über die Teams sprechen. Wir werden natürlich unsere Division-Folgen machen, so wie ihr das kennt, über den Sommer dann. Da sprechen wir dann auch über die einzelnen Spieler noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen was mitgenommen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.